Guten Morgen, ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für diesen Schatz, den wir in unserer eigenen Sprache haben dürfen, lesen dürfen, darin forschen dürfen. Danke für dieses Geschenk, für dieses Vorrecht, dass wir uns heute hier in deinem Namen versammeln dürfen. In Frieden und in Freiheit, das ist nicht selbstverständlich. Wir denken jetzt auch an unsere Glaubensgeschwister auf der Welt, die verfolgt werden, die sich nicht so treffen können. Danke, dass du auch bei ihnen bist, sie stärken kannst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen jetzt und dass wir ermutigt und durch dich verändert in die neue Woche gehen können. Amen. Wer regiert die Welt? Sind es die Politiker, die ihre vom Volk verliehene oder auch selbst an sich gerissene Macht ausüben? Sind es die Waffen, die in den Kriegen auf dieser Welt sprechen? Sind es die Medien, die in vielen Ländern durch ihre Berichterstattung die Meinung vieler Menschen beeinflussen, oftmals auch manipulieren? Oder ist es das Geld? Viele Menschen sind ja fest davon überzeugt, Geld regiert die Welt. Oder ist es der Teufel, der die Welt regiert? Ist er es nicht, der hinter allem Bösen steckt letztendlich? Paulus hat ja im Epheserbrief geschrieben, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen müssen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen. Also herrscht doch der Teufel über die Welt? Wir leben in spannenden, herausfordernden Zeiten. Unsere Welt droht immer mehr im Chaos zu versinken. Es gibt immer mehr kriegerische Auseinandersetzungen. Und die Sehnsucht nach Frieden, nach Sicherheit, nach Einheit unter den Menschen, die wird immer größer. Wir werden heute sehen, dass trotz allem Chaos, trotz aller Unsicherheit, allen Kriegen, aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt, es jemanden gibt, der letztendlich die Kontrolle hat, der letztlich diese Welt regiert, der den Überblick hat und der zu seinem Ziel kommt mit dieser Welt. Und darum habe ich die Predigt mit den Worten überschrieben: Unser Gott regiert. Unser Gott regiert. Und ich lese uns den Bibeltext aus Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte 13 ab Vers 14 bis Vers 41. Und da heißt es: Sie, also Paulus und Barnabas, Timotheus auch noch, sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Nein, Entschuldigung, Timotheus nicht mehr, der war vorher schon weg. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Verlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen: Ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach: Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt, nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er: Wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Soweit unser Bibeltext für heute, ein langer Text. Wir können aus unserem Text heute drei Punkte mitnehmen. Erstens, unser Gott ist Herr der Geschichte. Zweitens, unser Gott ist Herr der Erlösung. Und drittens, unser Gott, ja, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, das verrate ich euch erst später. Also gut aufpassen. Bevor wir in unseren Text einsteigen, wir sind jetzt beim ersten Punkt, unser Gott ist Herr der Geschichte, da wollen wir uns einen Überblick über diesen Text verschaffen. Das wird uns hoffentlich helfen, die Struktur und auch den Inhalt etwas besser zu verstehen. Unser Text hat eine Dreiteilung. Ja, schön klein. Aber grob drei Teile, und das erkennt man gut an den Anreden, wenn Paulus seine Zuhörer anredet. In Vers 16, ihr könnt es auch in eurer Bibel nachsehen, Vers 16, Vers 26 und Vers 38. Es wird jetzt ein bisschen größer, ein bisschen. Ja, der erste Teil, das ist die Einleitung der Predigt. Da geht es um die Geschichte des Volkes Israel, wie Gott geführt und gelenkt hat. Der zweite Teil, das ist das Zentrum der Predigt. Da geht es darum, wie Gott durch und in Jesus Christus die ganzen Prophetien des Alten Testaments erfüllt hat. Jesus allein ist der Messias Israels. Er ist der Retter der ganzen Menschheit. Darum ist es Paulus so wichtig zu betonen, dass Jesus lebt. Wir finden hier in diesem Abschnitt viermal das Wort erweckt oder auferweckt. Und einmal kommt das Wort erschienen vor. Tote erscheinen nicht. Der dritte Teil ist dann der Abschluss der Predigt. Paulus stellte zum Abschluss seiner Predigt die Zuhörer vor die Wahl. Wir werden nachher noch hören, welche Wahl das war. Aber er gibt auf jeden Fall eine deutliche Warnung, und es geht letztlich um Glauben oder Unglauben. Um das Wort verachten hier. Soweit mal ein Grobüberblick über diesen Text. Schauen wir nun etwas genauer hinein in den Text. Paulus und Barnabas waren auf ihrer ersten Missionsreise. Sie waren in Antiochia gestartet, über Zypern, dann nach Perge gekommen, Perge an der Südküste der heutigen Türkei. Und dort trennte sich Johannes Markus von ihnen. Ich habe ihn vorhin ja schon fälschlicherweise nach Antiochia wandern lassen, aber der trennte sich dort und kehrte nach Jerusalem zurück, zu seinem Elternhaus. Ja, Paulus und Barnabas aber nahmen diese beschwerliche Reise nach Antiochien, in Pisidien, wie es heißt, auf sich. Warum beschwerlich? Es waren ungefähr 160 Kilometer Fußmarsch über das Taurusgebirge. Es war auch gefährlich in diesen Bergen, da gab es räuberische Stämme. Antiochia lag auf einem Hochplateau, etwa 1500 Meter hoch. Und man geht davon aus, weil man es aus dem Galaterbrief auch etwas ableiten kann, dass Paulus, dass es dem nicht so gut ging, dass er irgendeine Krankheit hatte und er trotzdem dorthin kam und in Schwachheit, wie er dann sagt, das Wort gepredigt hat. Am Sabbat, also am jüdischen Feiertag, da gingen sie in die Synagoge, in dieses Haus, was das Versammlungshaus war für die Juden. Und dort erhielten sie nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten die Gelegenheit, etwas zu sagen. Ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das war die Gelegenheit, die Chance, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Man kann auch sagen, wie beim Fußball, ein aufgelegter Elfmeter. Ihr Lieben, nutzen wir die Chancen, die Gott uns schenkt, das Evangelium weiterzusagen. Es ist noch Gnadenzeit, gerade auch im Hinblick auf die Thementage mit Ulrich Pazani Ende April. Laden wir die Menschen ein. Es ist noch Gnadenzeit. Gott will Menschen retten. Sie brauchen Jesus, die einzige Hoffnung in dieser chaotischen Welt. Und es ist wichtig, dass wir offen sind, wenn Gott uns solche Gelegenheiten schenkt. Beten wir drum. Paulus nutzte damals diese Chance und in seiner Anrede, da können wir sehen, dass es unterschiedliche Gruppen von Zuhörern gab. Da haben wir zunächst einmal die Gruppe der Juden. Das Volk Israel, das waren alle, die durch Abstammung zum Volk Gottes gehörten. Durch Abstammung von Abraham, Isaak, Jakob. Und dann haben wir die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Proselyten. Diese Gruppe glaubte auch an Gott, an den Gott Israels. Und sie wurden dann offiziell in die Gemeinde aufgenommen, weil sie bestimmte Rituale vollzogen hatten. Das war ein Tauchbad, ein Opfer und bei den Männern auch die Beschneidung. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, die Paulus hier auch besonders anspricht, das sind die Gottesfürchtigen. Sie glaubten auch an den Gott Israels, aber sie haben gesagt, nein, Beschneidung, das lassen wir nicht machen, Tauchbad, nein, wir sind so gerne dabei, wir fühlen uns hingezogen zu diesem Gott Israels, aber das lassen wir nicht zu. Und deshalb gab es da diese Grenze. Sie gehörten nicht offiziell zum Volk Israel, zum Volk Gottes dazu. Aber Paulus sprach genau diese Leute auch besonders an. Paulus begann seine Predigt mit der Aufforderung, hört zu. Liebe Leute, was ich euch jetzt zu sagen habe, ist so wichtig. Es ist überlebenswichtig für euch, für euer Leben. Darum hört zu, das ist ein Befehl. Paulus fasste dann die Geschichte Israels zusammen und er erwähnte nur die wichtigsten Stationen. Er ging da eigentlich nur ganz kurz drüber hinweg. Und dabei machte er eines klar. Die Geschichte Israels ist Gottes Geschichte. Gottes Geschichte mit seinem auserwählten Volk. Ihr Lieben, auch wenn der überwiegende Teil vom Volk Israel nicht an Jesus als seinen Messias glaubt. Und auch wenn damals die Juden und die führenden Menschen und auch eigentlich ja, der Großteil des Volkes Jesus abgelehnt, verworfen hatte, gerufen hatte, kreuzige ihn ans Kreuz mit dem da. So hat Gott doch sein Volk nicht verworfen. Gottes Volk Israel ist noch sein auserwähltes Volk, auch heute noch. Gott hat sein Volk nicht verworfen, es ist beiseite gesetzt. Und die Gemeinde Jesu hat das Volk Israel auch nicht ersetzt, wie es viele Christen glauben. Gottes Volk Israel hat eine Zukunft, das sagt die Bibel ganz klar. Sie haben eine Zukunft, wenn auch eine sehr schwere. Denn das Volk Israel wird noch durch sehr, sehr schwere Zeiten gehen. Wer das nachlesen möchte, Sacharja 13. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, darauf einzugehen. Das ist eine Stelle. Prophet Sacharja Kapitel 13. Und das mussten sie im Lauf der Geschichte immer wieder erfahren. Und so auch im letzten Jahr, am 7. Oktober. Aber Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Und welche Stationen nannte Paulus nun? Erstens, Gott erwählte die Väter. Abraham, Isaac, Jakob. Zweitens, Gott erhöhte das Volk, als die Fremdlinge in Ägypten waren. Da hat der Pharao und sein Volk, die haben sich noch so sehr angestrengt, sie wollten das Volk unterdrücken, klein halten, niederhalten, die Erstgeborenen, Jungen töten. Das Volk Gottes wuchs immer mehr und mehrte sich in Ägypten. Drittens, Gott führte sie mit erhobenem Arm heraus. Wir sehen hier, beim Auszug aus Ägypten können wir ganz klar Gottes Stärke, Gottes Allmacht erkennen. Viertens, Gott ertrug ihre Art etwa 40 Jahre in der Wüste. Das zeigt Gottes Geduld. Immer wieder mit dem murrenden Volk. Fünftens, Gott vertilgte 7 andere Völker im Land Kanaan. Und das geschah nicht willkürlich. Das zeigte Gottes Gerechtigkeit. Denn in 1. Mose Kapitel 15, Vers 16, da hat Gott dem Abraham schon eine Verheißung gegeben, eine Schau auf die Zukunft. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Die Zeit des Gerichts war noch nicht gekommen. Sechstens, Gott teilte das Land Kanaan unter sie nach dem Los. Und wir sehen hier auf der Karte, ja, wie das Land damals verteilt wurde unter die 12 Stämme Israels. Gott gab ihnen dieses kleine, aber sehr fruchtbare Land. Israel besitzt dieses Land zu Recht. Siebtens, Gott gab ihnen Richter bis zum Propheten Samuel. Achtens, Gott gab ihnen einen König, der erste König war Saul. Neuntens, Gott setzte diesen König Saul auch wieder ab. Zehntens, Gott erweckte ihnen den König David. Und von David kam Paulus direkt zu Jesus. Elftens, nach der Verheißung für Israel hat Gott von den Nachkommen Davids Jesus als Retter erweckt. Und davor hatte Johannes der Täufer das Volk zur Umkehr aufgerufen. Johannes hatte auf Jesus hingewiesen. Ihr Lieben, was soll jetzt diese ganze Aufzählung? Was zeigt uns das? Es zeigt uns, unser Gott handelt. Er ist aktiv, er hat sich nicht in einem gemütlichen Schaukelstuhl hingesetzt, zurückgelehnt und geschaut, was machen denn die kleinen Menschen da so alles auf der Erde. Er hat sich nicht in seinem Thronsaal verbarrikadiert und zurückgezogen. Nein, unser Gott ist ein handelnder Gott. Er greift in die Geschichte ein, er lenkt diese Geschichte, er hat den Überblick, er hat die Kontrolle. An der Geschichte des Volkes Israel können wir gut Gottes Größe und Allmacht erkennen. Denn wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dann hätte es dieses Volk schon längst nicht mehr gegeben. Es wäre vom Erdboden verschwunden. Aber es gibt es heute noch. Und was bedeutet das jetzt für uns? Für unser Leben? Auch wenn du vielleicht Gottes Wirken gerade in deinem Leben nicht so erfährst, von seiner Gegenwart nicht viel merkst. Auch wenn Gott weit weg zu sein scheint, wenn um dich herum das Chaos immer größer zu werden scheint. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob die ganze Welt gegen dich steht. Auch wenn die Tage in deinem Leben gerade eher dunkel sind, vielleicht weil du einen geliebten Menschen verloren hast. Oder wegen Sorgen um die Zukunft, um deine Kinder, um den Arbeitsplatz, um die Sicherheit, wie das alles werden wird. Dann darfst du trotz allem wissen, Gott ist da, bei dir, in deiner Not, in deiner Situation. Er ist der souveräne Gott, er handelt, er hat den Überblick, er hat die absolute Kontrolle. Und ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Er hat gute Gedanken für dein Leben. Er kommt zu seinem Ziel mit dieser Welt und er möchte auch mit dir zu seinem Ziel kommen. Er hat gute Gedanken. Er möchte mit jedem von uns in der Ewigkeit zusammen sein. An dem schönsten Ort, den es überhaupt gibt. Dort gibt es kein Krieg mehr, kein Leid, keine Sünde, nicht mal die Versuchung zum Bösen. Kein Geschrei, Kriegsgeschrei ist da gemeint. Kein Schmerz, keine Sorgen, keine Ängste. Ihr Lieben, genau dafür hat Gott uns den Retter geschickt, Jesus. Unser Gott ist Herr der Geschichte. Zweitens, unser Gott ist Herr der Erlösung. Paulus ermutigte seine Zuhörer, Zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Das Wort der Rettung. Paulus wollte ihnen klar machen, was auch schon Petrus den Führern damals, Apostelgeschichte 4 können wir das nachlesen, was Petrus denen schon gesagt hatte. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Die Einwohner von Jerusalem und die Obersten hatten Jesus nicht erkannt. Und das ist unser Hauptproblem. Wir erkennen Jesus nicht, wir Menschen, von uns aus, in unserer egoistischen Haltung, in unserer stolzen Haltung. Wir erkennen den nicht, der der Retter ist. Wir erkennen nicht, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Aber es ist möglich, ihn zu erkennen. Damals hatten die führenden Juden und auch das Großteil des Volkes Jesus nicht erkannt. Sie hatten ihn zum Tode verurteilt. Sie hatten von Pilatus verlangt, dass er hingerichtet wird, obwohl er unschuldig war und obwohl es ihnen nicht bewusst war. Genau dadurch haben sie die Prophetien des Alten Testaments erfüllt. Wir sehen auch hier wieder, Gott kommt zum Ziel. Sogar durch das verstockte Handeln von uns Menschen, sogar durch unser böses Herz, kommt er zu seinem Ziel. Der, der als einziger keine Sünde getan hatte, wurde unschuldig verurteilt und ans Kreuz genagelt. Aber dadurch, genau dadurch kam Gottes Rettungsplan für uns zum Ziel. Jesus wurde vom Kreuz genommen und von zwei seiner heimlichen Nachfolger in ein Grab gelegt. Und dann haben wir in Vers 30 den wunderbaren Satz: Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Hier steht das göttliche Aber. Das göttliche Aber gegen den Tod. Jesus ist Sieger. Er ist die Auferstehung und das Leben. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Unmöglich. Ihr Lieben, hier ist das Herz, das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Daran entscheidet sich alles. Als ich heute Morgen zum Gottesdienst gefahren bin, habe ich gesehen, am Nachbargrundstück wurde mal wieder ein neues Werbeplakat aufgehängt. Und da hat Milka Werbung gemacht. Keine Feier ohne Eier. Schön, ne? Keine Feier ohne Eier, wie trostlos. Keine Feier ohne diese Auferstehung. Ohne die Auferstehung Jesu würde keiner von uns heute Morgen hier sein. Wir versammeln uns hier, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Nichts, keine Feier ohne Eier. Viel Feier ohne Eier, aber keine Feier ohne Jesus. Ohne ihn, ohne diese Auferstehung wäre unser Glaube nutzlos, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Dann könnt ihr mich gleich da rausjagen. Und vergeblich auch euer Glaube. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Und dann in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Jesus lebt. An der Auferstehung Jesu entscheidet sich alles. Darum ist es Paulus so wichtig, seinen Zuhörern Beweise für die Auferstehung Jesu mitzugeben. Vor Gericht, zumindest gilt das in Deutschland so, es werden nur bestimmte Beweismittel zugelassen. Und ich habe damals in meinem Jus-Studium in Deutschland mir das so gemerkt mit der Abkürzung SAPUZ. Sachverständige, Augenschein, Parteivernehmung, Urkundenbeweis und Zeugenbeweis. Ist hier vielleicht ähnlich, aber oder andere Worte habe ich schon gemerkt. Hier gibt es andere Worte, oftmals in den Gesetzen. Paulus gebraucht zwei von diesen Beweisen. Den Zeugenbeweis, da geht er in Vers 31 nur ganz relativ kurz drauf ein. Die Jünger Jesu, die haben Jesus gesehen nach der Auferstehung. Das sind Augenzeugen. Jesus ist ihnen erschienen, über 40 Tage lang. Aber Paulus legte hier einen anderen Schwerpunkt, und zwar auf den Urkundenbeweis, den Schriftbeweis. Er nannte in Vers 33 bis 35 drei Beweise vom Alten Testament her. Er hatte jüdische Zuhörer für sich, die kannten das Alte Testament sehr gut Natürlich hätten sie auch die Augenzeugen befragen können, aber die waren ein bisschen weit weg. Die größtenteils waren die Apostel noch in Jerusalem. Und bevor Paulus die drei Schriftbeweise anführte, macht er noch einmal deutlich: Uns allen gilt diese Verheißung. Diese Verheißung Gottes. Die Botschaft ist für uns alle gedacht. Vers 32. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wir verkündigen euch das Evangelium, die frohe Botschaft. Gott hat die Verheißung, die er den Vätern, unseren Vätern gegeben hat, zu unseren Zeiten an uns erfüllt. Es wird persönlich. Paulus nahm seine Zuhörer in Gottes Handeln mit hinein. Und wisst ihr, was ich so genial finde? Das ist keine Botschaft, keine veraltete Botschaft für damals, für die Zuhörer, die irgendwann, weiß nicht welches Jahr das war, 50, 53, müsst ihr nochmal nachlesen. Es ist keine Botschaft, die irgendwann damals gegolten hat und dann, nein, diese Botschaft gilt auch uns allen heute. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus gilt uns allen, allen Menschen, von seinem Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Diese Botschaft gilt heute und ist genauso aktuell wie damals. Sie ist nicht räumlich begrenzt, sie ist nicht zeitlich begrenzt. Gott schaut auch nicht auf bestimmte Kategorien, ob Mann, ob Frau, ob ich reich, ob jung, ob alt, ob arm. Da gibt es auch keine Rassen. Das ist eine Erfindung der Menschen, Rassen. Wir teilen ein. Bei Gott gilt diese Botschaft allen Menschen. Und wir können hier noch etwas erkennen. Unser Gott ist treu. Gott hält, was er verspricht. Unser Gott ist die Wahrheit in Person. Was er sagt, darauf können wir uns absolut verlassen. Wir können das ihn beim Wort nehmen, ernst nehmen. Sein Wort trifft ein. Er lügt niemals. Schauen wir uns nun die drei Schriftbeweise an. Erstens, das ist in Vers 33, da bringt Paulus ein Zitat aus Psalm 2, Vers 7. Da heißt es: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist ja eine Stelle, die auch von Muslimen genommen wird. Ah, schaut da, Jesus hat den Anfang, der wurde gezeugt. Und das müssen wir gleich klarstellen. Es geht hier nicht darum, dass Jesus einen Anfang hatte oder er zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Sohn Gottes wurde. Nein, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Er hatte keinen Anfang. Dann geht es auch nicht darum, dass Gott mit einer Frau, wie in der Vorstellung von vielen Leuten, geschlafen hat, also mit der Maria, und Jesus dabei herausgekommen ist. Das ist Gotteslästerung. Es geht hier darum, dass Jesus als Sohn Gottes offenbar wurde, sichtbar wurde, der Welt gezeigt wurde. Und manche Ausleger sehen verschiedene Stationen, also die Ausleger sehen hier verschiedene Stationen im Leben Jesu auf der Erde. Manche sagen, das war die Geburt. Manche sagen, na, das war der Anfang seines Dienstes bei der Taufe, wo Gott gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Auf jeden Fall wurde Jesus der Welt erst durch seine Menschwerdung bzw. durch den Beginn seines öffentlichen Dienstes als Sohn Gottes bekannt. Der zweite Schriftbeweis, ist in Vers 34 aus dem Propheten Jesaja Kapitel 55, Vers 3. Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Und bei den Gnadengütern Davids geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. 2. Samuel 7, können wir das nachlesen. Erstens um den ewigen Königsthron des Hauses Davids. Das ist eine ewige Herrschaft durch den einen Nachkommen, der David versprochen wird, nämlich Jesus. Also eine ununterbrochene Thronfolge. Und zweitens die ewige Gnade beim Hause Davids. Auch durch den einen Nachkommen Davids. Gott hatte mit König David und mit seinem Hause einen ewigen Bund geschlossen. Und in Jesus wurde dieser Bund erfüllt. Und durch die Auferstehung Jesu wurde dieser Bund bestätigt. Ewiger Bund und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Ein toter oder ein totgebliebener Jesus würde keine Bedeutung haben. Unser Glaube wäre tot, das haben wir vorhin schon gehört. Der dritte Schriftbeweis im Vers 35. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. König David war gestorben, sein Körper war verwest, aber der Körper von Jesus war nicht verwest. Gott hatte Jesus auferweckt. Was bedeutet das jetzt für uns? Ihr Lieben, in Jesus haben wir alles. Das ewige Leben, einen Sinn im Leben, Hoffnung in einer unsicheren Zeit, in einer chaotischen Welt, eine wunderbare Zukunft im Himmel, Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden, einen festen Anker auch in stürmischen Zeiten. Noch viel, viel mehr, da könnte ich jetzt lange reden. Aber nur, wenn wir zum Herrn kommen. Denn die Stelle in Jesaja 55, Vers 3, die fängt nämlich so an. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, damit ist Gehorchen gemeint. Hört, so wird eure Seele leben. Gott hat alles für die Rettung von uns Menschen getan. Er hat Jesus auf diese Erde geschickt als Retter. Alles, damit unser Hauptproblem, die Sünde, die Trennung vom lebendigen, vom heiligen Gott, aufgehoben werden kann. Er hat ihn der Welt als seinen Sohn gezeigt. Er hat ihn als seinen Sohn durch die Auferstehung bestätigt. Unser Gott ist Herr der Erlösung. So, und jetzt wollen wir noch das Geheimnis lösen vom dritten Punkt. Wie heißt unser dritter Punkt? Unser Gott ruft dich. Paulus beendete seine Predigt mit einer Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Und zugleich hat er auch eine Warnung ausgesprochen für die, die diese Einladung ablehnen sollten. Die Botschaft von Jesus Christus und damit auch Jesus Christus als Person, als Gott ablehnen sollten. Paulus stellte seine Zuhörer vor die Wahl. Und ich hatte schon gesagt, wir werden jetzt hören, was das für eine Wahl ist. Diese Wahl hat ewige Konsequenzen. Es ist die Wahl zwischen Leben und Tod. Die Wahl zwischen Leben und Tod. Schon Mose hatte das Volk Israel vor die Wahl gestellt in 5. Mose Kapitel 30. Das sagt er dem Volk. Er hat ihm vorher alles gesagt. Die Konsequenzen, wenn sie mit Gott leben, wenn sie sich gegen ein Leben mit ihm entscheiden. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Und das ist genau die Botschaft, die Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 3, Vers 36 auch geschrieben hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Bibel ist ehrlich zu uns. Sie verschweigt uns nichts, auch wenn es weh tut, sowas zu hören oder zu sagen. Wie erklärte Paulus seinen Zuhörern diese beiden möglichen Wege? Der erste Weg, gerecht vor Gott allein durch den Glauben. Und das ist genau das, was er ihnen später im Galaterbrief schreibt. Darum geht es. Durch Glauben allein. Allein durch Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden. Vers 38. Er allein kann die zerbrochene Beziehung zu unserem Vater im Himmel wieder heil machen. Allein durch den Glauben an Jesus Christus ist der Mensch gerecht vor Gott. Das, was die Zuhörer damals auch durch größte Anstrengung beim Halten des mosaischen Gesetzes nicht erreichen konnten, das konnten sie jetzt durch Jesus und in Jesus Christus erreichen. Nur durch ihn. Und diese Botschaft gilt auch uns allen heute. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wenn wir noch so brav sind, noch so freundlich sind, noch so lieb sind, noch so viel beten, in der Bibel lesen, gute Taten tun, in die Gemeinde kommen, Geld spenden. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, wir können es nicht. Es reicht nicht. Zweitens, der zweite Weg, gerichtet durch Gott wegen Unglauben. Zum Abschluss der Predigt warnte Paulus seine Zuhörer nochmal. Vers 41, die Predigt hört ja irgendwie ziemlich herausfordernd auf. Er spricht diese Aufforderung aus, so habt nun Acht, passt auf. Passt auf, wie ihr jetzt reagiert, was ihr jetzt tut. Habt Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt wird. Und wenn wir in den Propheten Habakuk, da kommt das Zitat her, Habakuk Kapitel 1, Vers 5. Wenn wir dort in dieses Kapitel hineinschauen, da sieht man in den ersten vier Versen die Situation. Habakuk klagte Gott sein Leid. Er klagte über die Ungerechtigkeit, über das Unrecht, das im Volk Israel herrschte. Und er fragte Gott, warum greifst du nicht ein? Und Gott antwortete ihn, jetzt mit meinen Worten verkürzt wiedergegeben, ich werde handeln, ich werde ein Werk tun, das man nicht glauben wird. Die Babylonier werden mein Gericht vollziehen. Und durch diesen Hinweis auf das Alte Testament warnte Paulus seine Zuhörer. Sie sollten die Botschaft von Jesus nicht verachten. Ihr Verächter. Sie sollten sich zu Jesus hinwenden, dem Evangelium von Jesus glauben. Sonst würden sie unter das Gericht Gottes fallen. Wie war die Reaktion seiner Zuhörer? Das können wir in Abvers 42 nachlesen. Nun, da gab es einige Interessierte, die sagen, ja, da wollen wir mehr drüber hören, auf jeden Fall. Es gab einige, die umkehrten, die diesen Glauben annahmen, Jesus ihr Vertrauen schenkten. Und es gab aber auch etliche, die lästerten und widersprachen. Zum Schluss bleibt die Frage, wie ist deine Reaktion? Wie reagierst du auf diese Botschaft von Jesus Christus? Wo stehst du, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm noch nicht dein Leben anvertraut hast? Dann bist du heute herzlich eingeladen, das zu tun. Gott reicht dir seine liebende Hand in Jesus Christus. Glaube an Jesus Christus, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Bitte ihn um Vergebung, dass du bis jetzt ohne ihn gelebt hast. Und sag ihm, dass er von heute an dein Herr sein soll, dass er dein Leben bestimmen darf. Unser Gott ruft dich. Ich fasse zusammen, wir können heute drei Dinge mitnehmen. Erstens, unser Gott ist Herr der Geschichte. Wir haben einen Gott, der in die Geschichte eingegriffen hat und immer noch eingreift. Der Herr der Geschichte ist, der den Überblick hat, die Kontrolle hat. Zweitens, unser Gott ist Herr der Erlösung. Durch die Geschichte hindurch hat er immer wieder die Prophezeiung gegeben, es wird einen Retter geben. Das fing schon bei Adam und Eva an. Es wird der Schlangenzertreter kommen. In Jesus schickte Gott diesen Schlangenzertreter, diesen Retter für uns Menschen. Und die Auferweckung Jesu aus den Toten bestätigte, nur in Jesus Christus können wir selber auch gerettet werden. Haben wir diese ewige Rettung. Und drittens, unser Gott ruft dich. Gott möchte mit uns Menschen in Ewigkeit zusammen sein. Es ist persönlich, es ist nicht weit weg, es ist nicht nur für Volk Israel. Diese Botschaft gilt allen Menschen, für dich und für mich. Wir sind herzlich eingeladen und Gott stellt uns vor die Wahl. Er ist so ehrlich zu uns und sagt uns, das ist eine Wahl auf Leben und Tod. Das echte Leben gibt es nur bei mir und mit mir. Aber ohne mich ist es der Tod. Aber es ist tröstlich zu wissen, unser Gott regiert. Amen. Und wir wollen jetzt eine Zeit des gemeinsamen Gebets haben. Wir werden in kleinen Gruppen beten. Und genau, Tommy oder Musikteam machen dann den Abschluss.